Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tano Gerke und Jonas Maher.
Du hörst dich hervorragend an.
Blendend, ja.
Sozusagen, ja.
Sozusagen, warum nur sozusagen?
Floskeln.
Nein, man kann sie noch nicht blendend anhören, es sei denn, man wäre Synästhetiker, Schrägstrich Synästhesist, oder?
Das hattest du aber, glaube ich, schon mal gesagt, oder?
Mit dem blendend oder mit dem Synästhetiker?
Mit dem Synästhetiker.
Ja, das ist ja klar, das mache ich ja extra, um einen Faden weiterzuspinnen von der letzten Sendung, aber blendend anhören ist ja genau wie, aber wir sind eh noch nicht drauf, ne?
Wenn du möchtest, sind wir schon drauf, doch?
Na egal. Wir wollen auch schon drauf sein, was sagst du?
Ich denke schon, worauf wollen wir warten? Also,
worauf wollen wir warten? Darauf, ja, worauf wartest du? Sag doch mal.
Ach, das ist so eine schwierige Frage. Ich habe mal auf ziemlich viel gewartet und mittlerweile warte ich eigentlich auf fast gar nichts mehr. Wie ist das bei dir?
Naja, also, als Erich von Däniken-Hörer warte ich schon auf diese paar Zeugen Jehova-artigen 2012-mäßigen Ereignisse. Aber ansonsten warte ich eigentlich nur noch darauf, dass die Welt irgendwann begreift, dass alles vorbei ist. Aber wahrscheinlich brauche ich da Sitzfleisch.
Das denke ich auch, weil wer mittlerweile nicht begreift, dass alles vorbei ist, dem ist wirklich kaum noch zu helfen. Weil ich muss sagen, um auch mal ein bisschen den Bogen wieder in den Alltag zu schlagen, also aktuell mit, wie die Leute sich draußen geben mit Masken und so, das ist doch schon sehr Klonkriegermäßig, oder?
Ja, aber ich sag mal so, schlimmer als, dass es vorbei wäre. Wäre es ja, wenn die dauernd sagen, ja, die Geschichte ist wieder offen, die Geschichte kehrt zurück, Recht behielten und es doch nicht vorbei wäre, weil wenn es nicht vorbei ist, dann geht es ja weiter in so wunderschönen Kontinenten, die uns ja alles bedeuten, wie China und so, ja. Und wenn das die Vorstellung der Leute, die nicht raffen, dass es nicht weitergeht, von weitergehen ist, dann will ich lieber, dass es nicht weitergeht. Also wahrscheinlich ist dieses nicht weitergehen wollen auch, was weiß ich, ein Kind des Wunsches und der Wunsch ist Vater des Gedankens, so in der Art, ne?
Glaubst du denn, dass die Geschichte weitergeht in irgendeiner Form? Also in irgendeiner Form sicherlich, aber...
Unter uns gesagt, ich kann es mir vorstellen, aber das wäre das Schlimmste, was uns und ihr passieren könnte.
Das denke ich auch. Also wie du schon sagst, wahrscheinlich wird es dann weitergehen.
Ist mal die Frage...
Ja, bitte?
Ja, ich meine, Europa, also das große Amerika ist für mich ja eine Fortsetzung oder das flamboyanteste Kind des alten Europa. Ja, wenn diese Weltmacht den Löffel abgibt oder sich nicht mehr so ganz einmischt oder wenn die kulturell weniger prägekräftig wird, dann ist nicht irgendwie die Zeit da, für Europa wieder neu aufzublühen, wie irgendwelche neurechten Genies glauben, sondern dann ist alles vorbei für Europa und zwar wirklich alles. Und sicher, gibt auch ein paar Leute, die freunden sich mit Nordkorea schnell an. Ich habe auch Leute, wie gesagt, schon getroffen auf diesen Veranstaltungen, die wir beide kennen, die dann sagen, ja, in Nordkorea wird der NS richtig
wird
von
NS?
Sein. Ja, genau, die Leute gibt es. Gut, ja.
Aber glaubst du nicht, dass die Geschichte, also für Europa ist die sicherlich vorbei. Das ist jetzt kein Geheimnis, keine neue Erkenntnis, das ist klar. Dann wurde sie natürlich in Amerika irgendwie weitergetragen, wie du auch sagst, zu Recht oder irgendwie auf eine gute Art und Weise. Aber auch da scheint es vorbei zu sein. Und dieser Typus, dieser amerikanische Typus scheint sich irgendwie anders weiterzutragen. Oder siehst du das nicht und sagst, es ist auch dieser Typus ist vorbei? Weil ich sag mal, diese Welt, die Amerika geschaffen hat, auch dieses Weltbild sozusagen, das hat ja schon eine gewisse Strahlkraft auch auf andere Kontinente, Afrika und so. Die wollen dieses Leben ja in irgendeiner Form auch, aber dann eben ohne Amerika.
Ja, es wird niemals dasselbe sein. Also ist jetzt witzig, was wir alles über Amerika sagen, weil darin wird uns ungefähr keiner folgen, ja, weil die Leute das alle, also nicht, weil wir Unrecht hätten, sondern weil die Leute es nicht begreifen, ja. Die sind zu doof dafür, zu begreifen, dass Amerika uns im letzten Jahrhundert kulturell mehr geschenkt hat als jedes dieser verbrauchten europäischen Länder zusammen, ja. Woran wir jetzt inhaltlich?
Amerika-Geschichte, Ende der Geschichte.
Genau, also Amerika ist nicht nur, also dieses ganze, was weiß ich, Individualismus und wir wollen auch was Richtiges zu fressen und wir wollen auch beheizte Räume, das sind alles nur Abfallprodukte dieses großen amerikanischen, dieser großen amerikanischen Wesensart. Wer das für die Wesensart selbst nimmt und missversteht, dem ist nicht zu helfen, ja.
Aber die Kritiker dieses amerikanischen Bildes sagen ja, das ist, was du beschreibst, also diese dekadente Lifestyle sozusagen, sagen, ist ja im Prinzip Voraussetzung für deren Kultur. Das sagen ja die ganzen Kritiker, obwohl dann, obgleich dann eine europäische Kultur, die so auch aus dem Mittelalter kommt oder ein Antikgriff nimmt, diese Voraussetzung eben nicht hat, diese Wohlstandsvoraussetzung. Das Amerikanische, der Film, die Show, das ist alles schon eine Dekadenzerscheinung. Was sagst du dazu? Weil das ist ja diese große auch neurechte Kritik an den USA und von linker Seite gibt es die, denke ich, auch in ähnlicher Form.
Ja, ich weiß nicht, wie viel Rechte so irgendwelche Linke oder Neurechte haben, jetzt von Amerika als dekadenter Lifestyle-Kultur zu reden. Also in Amerika, wenn da jemand nichts kann, nichts macht und Pech hat im Leben, dann verreckt er auf der Straße. Wenn es nach den linken
Neurechten... Ja.
Ich sag, also es ist ja diese generelle kognitive Dissonanz von so einem Höcker, dass sozusagen einerseits, ja, wir werden voll Abstriche machen und unser Volk wird wieder Härten kennenlernen müssen. Das davon labern die dauernd. Deren Programm ist aber... Wir schütten mit der Gießkanne irgendwelchen Scheiß auf euch aus, damit ihr uns wählt. Ja? Und wer das vor sich rein intellektuell schon rechtfertigen kann, der muss ein Akrobat sein.
Ja, Jonas, da wollen wir mal, wir hatten ja überlegt, machen wir heute überhaupt eine Folge oder nicht? Oder haben wir natürlich gemacht, denn sonst hast du gesagt, ja, du hast sehr viel angestaut, habe ich ja auch schon gehört bei dir. Es ist viel, ich weiß nicht, Hass ist wahrscheinlich das weite Wort, aber viel, viel Ärger. In dir. Möchtest du da ein bisschen freien Lauf lassen? Also es geht diesmal, denke ich, auch weiter als über Triegel.
Weiß ich nicht, man nimmt halt so die Dinge wahr, die sich so tun. Übrigens, weil ich aus allen Wolken gefallen bin neulich, also heute erst habe ich gelesen, jetzt in der Fraktion der AfD Thüringen gibt es einen Fall, die scheinen da irgendeinen Mitarbeiter mit rechtsextremer und Neonazi-Vergangenheit zu beschäftigen. Hättest du dir das vorstellen können?
Das ist ja unglaublich, oder?
Also ich war auch, ich habe es noch extra zweimal gelesen, damit ich nicht irgendwie denke, ich lasse mich hier in der ganzen Corona-Langeweile auf irgendwelche falschen Fährten locken. Aber wirklich, da stand da so, der hätte wohl eine rechtsextreme Vergangenheit, ja, wo ich mir dachte, wie gut muss der sich verstellt haben, dass der Höcke dem das durchgehen hat lassen, oder muss Höcke ja sehr getäuscht haben, weil ansonsten hätte Höcke das ja niemals gemacht, ne?
Genau. Worauf willst du hinaus damit? Bist du über Höcke?
Ich will darauf hinaus.
Auf irgendwas willst du ja hinaus.
Vorbei, und es ist so peinlich, ja. Ich habe dir erzählt, es gibt diese Typen, ich wurde eingeladen in so eine Telegram-Gruppe zu Journalisten. Von wegen nach dem Motto, ja, du bist ja Journalist, könnte interessant für dich sein.
Wer hat denn dich als Journalist bezeichnet und aufrecht? Also weshalb?
Das ist mal die erste gute Frage, damit ich die Klage wegen Beleidigung und Verleumdung einreichen kann. Ja, nee, es war irgend so ein netter, junger, ziemlich junger Mensch und so, der hält sich auch für den Idealisten, ist aber wie die meisten, die sich für sowas halten, halt nur versehen mit diversen Brettern vom Kopf. Auf jeden Fall, der hat dann gesagt, hier, Telegram-Gruppe, so intern, also die ganze heißen News und so. Und ich war nie drin, aber ich gucke nur mal, wer da so drin ist, ja, und sehe so gute alte Freunde, hohe Intellektuelle und kulturaffine Gentlemen wie den Dubravko und so, ja.
Mhm.
Den mitbekommen hat, ist, dass er auf irgendwelchen Wagen vor irgendwelchen Sendern steht und irgendeinen Scheiß rausbrüllt, ja. Und ganz ehrlich, dann. Mir sagen auch Leute aus sehr ähnlichen Lagern, ja, aber Konrad Adam ist ja auch ein bisschen peinlich, ja. Wie man sich das trauen kann. Das, Ernst Kantorowitz hat es mir gesagt, ja. Und es ist egal, wer das hört, ja, aber wer sich traut, mir sowas zu schreiben oder sowas zu sagen und gleichzeitig so ein Dubravko immer noch bei sich da rumhocken und rumstehen dieser Veranstaltungen, wie kann der sich ernst nehmen?
Ist echt schwierig, ja.
So, das sind mal so Fragen, die gestellt werden müssen. Auch sehr viele andere könnten gestellt werden, wie zum Beispiel, wie antisemitisch ist Lisa Eckert?
Wie kommst du jetzt auf Lisa Eckert, wo du doch gerade dabei bist, so richtig schön über dieses ganze Neurechte- und AfD-Milieu abzuhetzen? Das sollte man dann noch ein bisschen auskosten. Weil ich würde behaupten, dass man könnte dich auch in einem anderen Tag, in einer anderen Stimmung erwischen, da würdest du sagen, ja, ist ja alles gar nicht so schlimm oder, was heißt nicht schlimm, ist natürlich schlimm, aber doch so, dass man irgendwie damit leben kann. Aber jetzt gerade bist du doch sehr verärgert. Das müssen wir doch noch ein bisschen mitnehmen, auch für die Zuhörer.
Nee, man muss sich klar machen, ich bestehe darauf, dass ich nicht sonst irgendwie, also so wie ich jetzt denke und rede, ist klar, Licht und normal. Die anderen Sachen sind dann eher, wo man es verdrängt, ja. Wenn man nicht verdrängt und sich mal klar Gedanken macht, ist folgendes die Lage. wie sie ist.
Ja, und ja zum Mitschreiben, ja.
Zum Mitschreiben, ja. Merkel und Höcke ziehen ja insofern an einem Strang, ja, als dieses ganze dümmliche Gelaber von wegen schützt uns vor Recht und Rechtsextremismus von Regierungsseite, das ist wie so eine Folterkur, wo dir irgendwas auf den Kopf immer tropft, bis du irgendwann nach 10 Jahren denkst, Lana Del Rey wäre eine Sängerin oder so, ja, bis du vollkommen durch bist, ja, und Höcke macht's genauso, nur von der anderen Seite, ja, und sagt, ja, nein, das ist doch gar nicht extremistisch und wir sind doch nur Patrioten und so, und dabei lässt der Leute mit guck dir die Bilder darüber oder dieses ganze Thorsten Heise-Ding ist einfach, es ist alles vorbei, es ist so widerlich, oder?
Ja, auf jeden Fall, aber ich sag, ich kann mich da gerade gar nicht mehr so drüber echauffieren, weil ich sagte ja, also ich weiß nicht, also für mich ist das ja schon seit Jahren vorbei, so spätestens 2015, wo man gedacht hat, okay, hier passiert nochmal richtig was und es bricht was auf und auch alle gesagt haben, ja, diese Milieus wachsen und der Mainstream wird sich verändern und so, und es hat sich doch alles nur zum Schlechten verändert, umso größer auch dieses konservative rechte Milieu geworden ist, umso schlimmer ist es doch geworden. Also doch, dann kann man sagen, umso schlimmer ist es doch geworden. Das heißt, die einzige Konsequenz kann doch sein, wie ich, sich aus der Politik vollkommen zu verabschieden und das wirklich nur noch so Trump-artig als Schauspiel, als Entertainment zu nehmen. Und ich dachte,
sehr geil war natürlich von verschiedener Seite an mich herangetragen, die Grundfrage oder die Scheidewasserfrage, die du immer stellen musst, wenn du wissen willst, wie Leute ticken, ist, wie findest du Meuthen, ja? Und wenn dann Leute dir sagen, Meuthen ist Karrierist, der ist aus Opportunismus bei der AfD, weil davor war er nur irgend so ein arbeitsloser und gesellschaftlich voll schlecht angesehener Professor, immerhin, und jetzt ist er bei der AfD, wo in der ganzen Gesellschaft gesagt wird, boah, guck mal an, der große Jörg Meuthen, von dieser strahlenden Partei, danke, dass der mein Nachbar ist, so in der Art, ja? Das heißt, Meuthen, der Professor geht aus dem Opportunismus in die AfD, und wenn ich Leute dann frage, so nach dem Motto, was war Meuthen vor der AfD, was war eigentlich Andreas Kalbitz vor der AfD? Was waren gewisse andere Flügelleute vor der AfD? Anderes als irgendwelche arbeitslose Penner, muss man sozusagen.
Soldaten nennt man das, oder?
Ja, klar.
Soldaten auf Reserve, oder?
Ja, die dann irgendwie studiert haben an der Uni, gut, die haben studiert wie ich, ja, ich habe so wahrscheinlich richtiger studiert als die, ja, ich bin immerhin ein paar Mal da, die haben einmal einen Mailwechsel wahrscheinlich mit der Professorin gehabt und dann wollen wir ihnen nicht vorwerfen, das ist immer noch vernünftiger als wirklich zu studieren, aber trotzdem ein bisschen peinlich, ja.
Ja, aber hast du auch was Schönes zu vermelden, ist irgendwas Schönes passiert, zu viel Hass jetzt am Anfang,
so viel Ablehnung. Ja, ich glaube, Dieter Nuhr oder so hat echt keinen Bock mehr. Also der ist jetzt wieder so ein bisschen wie früher. Du
sagst das eben schon zu mir, ja, über Dieter Nuhr müssten wir vielleicht sprechen. Und das Einzige, was ich da mitbekommen habe, war sein Corona-kritischer Tweet sozusagen. Meinst du das oder meinst du seine Gesamthaltung irgendwie?
Ja, sehr früh, und das ist sicherlich auch in der Phase gewesen, wo man, also egal wie überschätzt Corona sein mag, da hat er es noch unterschätzt. Aber wie er jetzt so, die jüngsten Sachen, die er sagt, ja, auch bei Merkel und so, das ist ja teilweise nicht lustig oder nicht irgendwie intellektuell so, dass man es nachahmen müsste, aber es ist doch ziemlich deutlich, ja. Und das wundert mich auch, also ambivalent, ja. Einerseits wundert es mich, dass die Leute auch über Lisa Eckert herfallen, weil ich mich frage, raffen die nicht, dass man sich sehr ins eigene Fleisch schneidet, wenn man jemanden, der so gut ist, der so genial ist, wenn man so jemanden auch noch in das Lager der Feinde oder der Gegner treibt? Rafft man das nicht, dass das doof ist? Aber also natürlich verstehe ich es auch, dass, ja.
Also ich muss da aber in gewisser Weise widersprechen, auch wenn du jetzt sagst, so mit so einer gewissen Art von Hoffnung oder so, mit Freude nimmst du ja zur Kenntnis, dass du sagst, okay, ihm reicht es irgendwie. Aber das Problem bei all diesen Figuren, die irgendwie so sehr im Mainstream drin waren, da ist doch die Gefahr, und die dann auf einmal sagen, okay, jetzt reicht's mir, so Mainstream-Journalismus, das ist alles schlecht und so, die haben doch sehr, eine sehr starke Veranladung dazu, diese ganze Sache komplett zu übersteuern und verrückt zu werden. Also Matussek nur als Beispiel. Das ist doch dann ganz schnell so ein Punkt, wo man denkt, okay, toll, Leute aus dem Mainstream wechseln ins Anti-Mainstream-Lager rüber oder so, aber das ist doch meistens noch peinlicher, als wenn man gar nicht erst drin war, weil die Leute drehen komplett ab.
Du hast komplett recht, Matussek ist ein richtiger, also der Typ ist vollkommen durch, muss man nichts. Wird in ein paar Jahren, wenn dieser ganze gesellschaftliche Transformationsprozess abgeschlossen sein wird, wir rücken wieder so ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach Kapitalismus, ein bisschen nach klassischer Liberalismus, ein bisschen nach freiheitlich-konservativ, und weißt du, welche beiden Lager dann verlieren? sowohl dieses widerlich linksliberal politkorrekte Lager, als auch dieses genauso widerlich neurechtshöckerartige Lager. Von den beiden wird in 5 Jahren keine Sau mehr reden, und zwar vollkommen zu Recht.
Und da kann man sagen, da können wir uns schon mit anfreunden.
Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, inwiefern das einige unserer Hörer vielleicht dann noch überraschen wird, aber wahrscheinlich
ist auch. Mir vollkommen egal. Gut, Hauptsache Stefan Juritz hört weiter dazu, ich weiß es nicht. Aber nee, es ist mir eigentlich egal. Ja, also Dislike, Endabo macht alles. Ich meine, wir haben keine 300 Abos, ja. Wir merken das eigentlich gar nicht, wenn irgendwer entabonniert. Ja, macht, was so, ihr wollt. Das machen wir eh für uns, hört man ja hoffentlich auch. Und wenn ihr das irgendwie zu anti-intellektuell oder zu salopp findet, was wir machen, dann lest
jetzt bin ich
Kehre, ja. Dann beschäftigt euch mit richtigen, coolen, handfesten Sachen und seid weniger amerikanisch und weniger jüdisch und habt auch einen Spaß damit, ja.
Fast schon ein Schlusswort, aber dafür ist es noch ein bisschen früh.
Ja, aber nee, ganz ja, es ist einfach, also dieser Glaube, Deutschland könnte aus sich, also Deutschland ist ein guter Humus, ja.
Meinst du,
ja. Stutzen und irgendwann muss durchpflügen und so. Allein dieses Deutschland, dieses deutsche Volk und wir retten. Kassiererin ist genauso viel wert wie der Aufsichtsrat und so. Dieses ganze Gelaber, also wer das noch vor sich rechtfertigen kann, ohne sich wie Saddam mit so einem Sack Reis in ein Erdloch zu setzen, der ist doch wirklich, wie geht das denn alles?
Das weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht, Jonas. Und aber der Punkt ist doch, umso, also man wandelt natürlich sich auch ein bisschen und guckt immer anders auf das, was passiert. Und man hat man mehr Abneigung dagegen und mehr nicht. Aber umso mehr sich das alles drum verändert, umso sicherer ist man sich doch in dem Punkt, dass das, worauf wir uns eigentlich konzentrieren, worauf wir uns sozusagen unsere Energie ziehen, so was diese kulturelles Europa angeht, dass das irgendwie seine Notwendigkeit hat und der richtige Ansatz ist. Oder? Wie siehst du das?
Das ist mal generell so. Was sagst du denn zur Standardkritik? Ja, wir stehen dann nur da, wenn alles untergeht und lesen in unserem Buch und das sei doch volksfeindlich. Wie verteidigst du dich da?
Das hat mir leider noch nie so jemand in der Form gesagt. Ich nehme an, dass dir hat es jemand gesagt. Oder glaubst du nur, dass die Leute uns das gerne sagen würden?
Ja.
Also hat dir das jemand gesagt?
Doch klar, dass die meisten, die jetzt auch leider zuhören werden, oder ich hoffe nicht dem anderen Paar, die immer noch zuhören werden, so denken, ist doch vollkommen klar.
Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll, um ehrlich zu sein, weil, also das meint ja niemand dann ernst, oder? Das ist auch die Frage, dann wird uns vor, oder mir auch dann oftmals vorgeworfen, ich sei so zynisch geworden die letzten Jahre. Das war ich früher gar nicht, aber ist Zynismus überhaupt die richtige Bezeichnung für das, was man ist, oder ist das, also, ist das Realismus und sind alle anderen einfach nur wahnsinnig? Ich weiß es nicht. Also.
Nein, also Zynismus ist Selbstverteidigung mit die letzte Art der erfolgreichen Selbstverteidigung, die noch möglich ist. So, hier.
Kommt jetzt nicht sowas vor?
Zitat. So, ja. Der Künstler und die Zeit. Der heutige geistige und künstlerische Mensch muss seine Werte ausbilden in völliger Loslösung von der Allgemeinheit, von allen öffentlichen und tagbedingten Forderungen, dem Offiziellen und dem Aktuellen losgelöst. Wobei wir vorläufig ganz unerwähnt lassen, dass jeder Befruchtende, jeder Geheimkreisen, sorry, aus Geheimkreisen hervorkam. Er darf sich durch die heuchlerische Klage nicht beirren lassen. So ginge jede Berührung mit dem Volk verloren. Denn die ungeheuren Menschenanwüchse dieser Zeit enthalten keine Spur mehr von den Spannkräften eines Volkes. So, das war das Erste. Dass er die Millionen, die er in einigen Mustern zur Genüge kennenlernt, als ein Nichtbestehendes übergeht, wird für ein wissendes Zeitalter so wenig ein Anstoß sein, als was der Antikische tat mit der überwiegenden Menge der Sklaven und Haustiere. Das ist natürlich jetzt wieder menschenfeindlich und so.
Harter Ton, sehr menschenfeindlich, würde ich gerade sagen, ja.
Ja, wir, mein ja. Gott, ja.
Aber ist es nicht Heuchelei?
Abhängigkeitsdefinition von irgendwelchen Leuten, für die diese Definitionen ja ihre Gültigkeit auch verlieren, jenseits der Landesgrenze, ja. Also ob ich über irgendwelches deutsche Subproletariat in einem abfälligen Ton rede oder über irgendwelches afrikanische, es sind doch alle Menschen, oder?
Ja, und ich glaube aber, dass diejenigen, die wirklich meinen, mit 7 Milliarden Menschen oder so, dass also, dass da noch irgendwas zu machen sei, die sind doch wahnsinnig. Also, die sind, also, das ist ja quasi, das ist so eine Art von Selbstbetrug. Da kommt man, den kann man ja gar nichts mehr entgegnen, außer wenn, also, außer das Gespräch zu verlassen. Das ist mir, also, das ist also, ja. Du siehst, ich bin sehr sprachlos heute insgesamt. Ich ringe ja um Worte und ich, du stellst mich auch vor, also, Ewigkeitsfragen, die eigentlich, also, die kann man ja im Prinzip kaum artikulieren. Das ist ja alles, es ist ja alles so klar eigentlich.
Das Ding ist auch, Heidegger, George und so weiter, Heidegger mag real historisch Antisemit gewesen sein, ist durchaus möglich, ja. Aber wie das, heute die.
Ja, ja, da lässt sich auch drüber streiten, aber da streiten natürlich andere drüber, aber es lässt sich auf jeden Fall drüber streiten.
Aber wie heute die Dinge liegen, ja, wenn irgendein Markus Prezell damals argumentierte mit Judäa und Samaria gehören natürlich zu Israel, ja, und dann sagen irgendwelche höckerartigen Leute, ja, man kann doch nicht mit irgendwelchen alten Bibeltexten über Geopolitik argumentieren, da würde dir jeder von unseren Anbruchhelden sagen, warum eigentlich nicht? Glaubst du irgendwie, deine modernen geostrategischen Argumente sind besser? Das ist genau die Machination, ja. Und dieses Glauben, dieser Glauben, dass man dann mit China oder so sich einigen könnte und dann sich befreien könnte aus diesen Klauen von USA und Israel und Anti-George, das muss allen klar sein.
Ja, ich denke, dass
ja, Jonas, und von wegen Juden-Amerikaner und so, ne? Mein George hat natürlich viele Juden und so zu guten Freunden gehabt. Bei Asiaten war es folgendes: Ein Japaner wollte mal unbedingt George kennenlernen, weil er ihn für die Wiedergeburt irgendeines Gottes hielt. Aber George hatte keinen Bock auf Japaner. Wer hat schon Bock auf Japaner? Und dann hat der Japaner aber irgendwann, ist ihm durch 3 europäische Städte von Japan kommend nachgereist und hat einen Brief an ihn geschrieben mit seinem eigenen Blut. Und dann hat George gesagt, okay, eine halbe Stunde.
Gibt es irgendwelche?
Braucht
kein Mensch. Aber würdest du das so, wie ich so drastisch sagen, das braucht kein Mensch? Gibt's jetzt nichts
aus Asien? Was brauchst du?
Was ich aus Asien brauche, weiß ich nicht.
Ja, bitte. Ja,
aber ich war.
Also, findest du auch nicht? Ja. Sag erst mal.
Ja, ich weiß. Also, wenn eine Frage wäre, findest du das wirklich so radikal? Aus Asien kommt nichts. Also, so weit würde ich nicht gehen. Ich habe schon gesagt, Indien-Begeisterung ist zwar irgendwie auch seit den 60ern out. Aber also hatte auch damals irgendwie seine Berechtigung. Allerdings natürlich peinlich ist es jetzt auch Gandhi zu zitieren und sagen, ja, was weiß ich. Aber irgendwie, also da ist schon noch, also gerade in Indien vielleicht und so, eine gewisse Tiefe, die interessant ist. Aber China wird es natürlich eng, da würde ich auch schon mitgehen.
Ja, aber das gehört auch irgendwie zu meinem Hass, diese von einer bestimmten Art Deutschtum gepflegte Bewunderung für dieses Asiatische als das Tiefste, was es überhaupt gibt, ja, sowas Schopenhauerartiges. Und auch wenn Schilling dann schreibt, irgendwie ein asiatisches Volk, ein weiseres als das unsrige und so, mein Gott.
Nee, also, da muss man natürlich auch unterscheiden, aber so als Faszinosum und diese Welt auch so als Unterhaltung oder als Extrawelt aus seiner haben zu nehmen, wo man so reingehen kann und wo andere Gesetze gelten und so, das kann man schon tun. Aber wo es natürlich problematisch wird, wo dann auch viele von diesen von dir schon kritisierten Rechtsextremisten sagen so, ja, Kirche und Europa, Museen und Kirchen, das muss alles abgerissen werden, wir müssen wieder in den Wald und von da neu anfangen. Also so weit geht's natürlich
nicht. Ganz genau so. Dieses widerliche Heinrich-Harrer-artige Oh und danke und lass mich die östliche Weisheit kosten und so. Offen gesagt, alles, was gut war, immer schon in Europa, war und ist vereinbar mit Amerika. Also der Katholizismus ist was komplett Amerikanisches, auch wenn der vielleicht vor Nordamerika schon existiert haben mag. Die meisten.
Meinst du wegen seiner Äußerlichkeit? Oder?
Äußerlichkeit ist wieder so ein Kampfbegriff. Ja?
Nö.
Ja, aber guck mal, Innerlichkeit, ja. Was ist denn das Konzept der Innerlichkeit? Das Konzept der Innerlichkeit ist, dass es gibt, wie gesagt, Lisa Eckert. Wir müssen auf Lisa Eckert und die Literatur nur nochmal kommen heute, ja.
Ja, okay.
Und bei Lisa Eckert gibt es da dieses Stück
von. Du musst, glaube ich, erst noch begründen, deinen Katholizismus, warum amerikanisch? Das interessiert mich ja doch. Äußerlichkeit willst du nicht, dann bezeichnen es anders, und zwar.
Ja, im Grunde, was du meinst, stimmt. Aber dieses Gelaber Innerlichkeit, Äußerlichkeit hat halt einen extrem anti-jesuitischen, anti-amerikanischen, anti-jüdischen Drive auch. Ja, deswegen würde ich es mir ungern zu eigen machen. Also Äußerlichkeit ist offen gesagt erstmal das Wichtigste und alles, was wir haben. Und was dann darüber hinaus behauptet wird, steht auf sehr tönernen Füßen.
Mhm.
Oder?
Es ist natürlich schwierig, weil es ist, also. Es mag schon sein, weil die Äußerlichkeit vermittelt ja auch, es ist ja ein Zugang zur Innerlichkeit sozusagen. Aber
unter uns. Was hältst du von so einem Satz wie, man sieht nur mit dem Herzen gut?
Ja,
das ist Innerlichkeit.
Ja, aber das sagt doch auch keiner mehr, nicht mal mehr irgendeine Hausfrau, oder? Aus dem Kalender.
Naja, also würde mich nicht wundern, wenn es Höcke morgen posten würde.
Dann schreiben alle, ja, endlich jemand, der zu Tiefe vordringt und so.
Ja, oder er postet ja auch hier stehe ich vor meiner tausendjährigen Eiche, vor so einem tausendjährigen Baum relativiert sich manches, ja. Übrigens von wegen, müssen wir dankbar sein, dass er nicht in Klammern hintergeschrieben hat, der Holocaust, ja. Aber ich finde ja auch sehr cool, ich merke jetzt, da ich während mir der Quarantänezeit so Erich von Däniken suchte, Hitler und Erich von Däniken sprechen die Zahl 1000 exakt gleich aus.
Wie suchtest du Erich von Däniken bei YouTube?
Ja, absolut, ja.
Was ist die Welt von Erich von Däniken?
Ist die also, Welt, ja.
Die ja, Welt genau. Wie funktioniert die? Ich meine, was erwartet uns da am Ende?
Irgend so ein normaler, langweiler Ägyptologe wie Jan Assmann mit seiner komischen, politkorrekten Frau, die einerseits Uwe Tellkamp fertig macht, wenn er irgendwie seinen Roman Lava noch nicht mehr veröffentlicht hat und dann gegen die NZZ so eine Anklage unterschreibt, von wegen die NZZ rückt zu weit nach rechts. Ja, sowas machen die Assmanns und die gelten als Intellektuelle. Ja, ist schon peinlich genug. Ja, egal, auf jeden Fall so ein Jan Assmann wie im Büro in Heidelberg und schaut sich die Steine von da an oder macht seine klugen Gedanken dazu und hört als Hochzeitsmusik, wenn er die Aleida heiratet, irgendwie irgendwas aus der Zauberflöte, weil die auch so ägyptisierend ist, keine Ahnung. Das ist Asche weitergeben. Das ist die Art, wie ihr bewahrt, ist ganz Verfall, ja. Erich von Däniken, gebe ich zu, labert zu 97% Scheiße, ja, aber das in einem Modus der Entflammung. Und das ist viel wertvoller als irgendein Assmann, der wirklich weiß oder glaubt zu wissen, worum es geht und ungefähr so viel Torben Braga oder so, ja.
Meinst du das deswegen, weil also Erich von Däniken seine lebendige eigene Welt schafft und Assmann im Prinzip nur die Tote deskriptiv beschreibt, was man als Wissenschaftler ja sozusagen auch hauptsächlich macht.
Ja, der Assmann geht so durch unsere Welt, durch unser aller Welt, was auch immer das sein mag, sucht so irgendwelche Steine, sucht Schriftrollen, schreibt seine eigenen modernen Schriftrollen auf, was weiß ich, als Fax, auf PC, auf Schreibmaschine, keine Ahnung, was der macht, ist ja auch schon Jahrgang 7 oder 38 und denkt, das wäre irgendeine Leistung. Ja, ich habe mal gesehen, in Mainz war eine Vortragsreihe mit Jan und Aleida, einen ganzen Sommer lang, Johannes Gutenberg Stiftungsprofessur, da kam ein entflammter Mensch, auch so ein dänikenartiger Mensch, hat eine Frage gestellt, von wegen, was halten Sie denn von Atlantis als Mythos, ja? Und Jan Assmann hat ihn fertig gemacht und gesagt, Atlantis sei noch nicht mal ein richtiger Mythos, ja? Das aber Mythos.
Wieso meinte er das?
Ja, weil er irgendwelche komischen, unihaften, verquasten, weggebröckelten, asbestartigen Professorenkriterien für Mythos und nicht Mythos hat. Ja, es geht ja nur darum, also ein Mythos ist immer nur insofern Mythos, wie er von irgendwelchen Leuten, die uns nahestehen, von irgendwelchen Künstlern zu einem solchen gemacht wird. Und wenn für Rolf Schilling Atlantis mythisch genug ist, um es zu bedichten, dann ist Atlantis ein Mythos, egal was irgendein weißhaariger, möchtegern Ägyptologe sagt.
Ja, so, genau, findet man auch bei Ediade ja diese Mythos-Definition wieder, im Prinzip. Sehr schön, ja.
Genau. Ja, und da hat der Assmann ihn halt so richtig zurechtgewiesen von wegen, ja, das sei nur keine Ahnung, eine verquaste Scheiße und kein Mythos und
ich muss ehrlich sagen, als ich noch an die Uni gegangen bin, da hatte ich noch diesen, also kannst mich natürlich naiven, war ich auch, aber da hatte ich schon noch ein bisschen die Vorstellung, von einer eigenen Welt, die einem da vermittelt wird. Aber als man dann feststellt, wie ich als naiver Student so in den ersten zwei Semestern, das ist alles nur das, was Assmann macht, wobei Assmann noch einer der interessanteren Leute ist und das nicht, weil er irgendwie auch Carl Schmitt in seine Theorie integriert, dann ist natürlich der Punkt, wo man auch überhaupt keine Lust mehr hat, dahin zu gehen. Weil dann ist wirklich, da ist dann wirklich klar geworden, das hat alles überhaupt gar keine Zukunft, weil ja.
Ja, ich habe mal so ein langes englisches Interview gesehen mit Jan Assmann. Er kann übrigens überhaupt kein gutes Englisch, was auch ein bisschen peinlich ist, wenn man seiner angenommenen oder ihm zugeschriebenen Bildung, wirklich sehr schlechtes Englisch, und hat dann gesagt, er kommt aus dem klassischen Bildungsbürgertum und hat dem englischen Interviewer gesagt, man könnte es mal nicht übersetzen, dieses Bildung, das sei was sehr Deutsches. Ich würde sogar weitergehen, das ist nicht nur was sehr Deutsches, das wäre noch nicht so schlimm, es ist was sehr Protestantisches, dieses Bildungsbürgertum. Und deswegen gehört es eigentlich abgeschafft und ich bin froh, dass die Geschichte da schon in großen Schritten drüber weggegangen ist.
Aber hast du nicht neulich auch noch so die 60er, 70er, 80er oder 80er wahrscheinlich nicht mehr, aber so diese 50er, 60er, 70er der Bundesrepublik gerade deshalb verteidigt, weil es noch sowas wie einen bildungsbürgerlichen Raum gab, wo noch der Mythos teilweise reingewirkt hat? Das hast du ja schon so gesagt, dass man das zumindest da noch in den 50ern, genau, Nachwirkung Georgekreis und so weiter.
Ja, natürlich, aber sowohl der Georgekreis als auch die ganze West-BRD waren doch zumindest 80% deutlich katholische Vereine, ne?
Ja.
Der Heuss oder so, sicher, die ganzen Schwaben sind dann teilweise Protestanten, ja, aber die waren halt geduldet von den ganzen Katholiken. Ich muss offen sagen, dieses Ganze, was da uns aus den neuen Ländern überschwemmt, ja, von Atheismus bis zu Protestantismus und so, ich wüsste nicht, was man jetzt damit anfangen könnte.
Wenig, ja, das ist klar.
Ja.
Du wolltest eben noch auf irgendwas anderes hinaus.
Ja, schon, ja? Nee, keine Ahnung, ist ja egal. Aber unser Trost ist halt, dass Erich von Däniken wahrscheinlich mit allein den Erinnerungen an die Zukunft deutlich mehr verdient haben wird, als Jan Assmann mit seinen ganzen Möchtegern-Büchern da zusammen. Gut, ich habe von Jan Assmann mal die Adnoten zu Thomas Manns Josefs Roman gelesen. Das war sehr gut, wo er auch direkt am Anfang schreibt, die Geschichte, das Geschichte, müsste Geschichte nicht das Geschichte heißen, weil es eine Aufschichtung verschiedener Perioden ist, wo wir die untersten palimpsestartig noch an der obersten sehen und so weiter. Also du merkst schon, sehr, sehr verquast, sehr mächtiger intellektuell, aber nicht schlecht, ja.
Aber das muss ich sagen, du kannst natürlich gegen Jan Assmann all das vorbringen, was du vorbringst, aber innerhalb dieses intellektuellen, universitären Milieus ist doch er mit seinem kulturellen Gedächtnis schon noch eine der interessantesten Sachen, die man da lesen kann. So ehrlich muss man ja sein. Das ist ja wirklich noch das Beste, was du da kriegen kannst.
So ehrlich muss man sein, einerseits, andererseits, da stelle, dass du diese Theorie des kulturellen Gedächtnisses auch in Münster bei einem Café hättest entwickeln können. Also das ist doch, ist intellektuell,
glaube, ist
einigermaßen übersichtlich, ne?
Ja, natürlich, aber die funktionieren ja alle dadurch, dass sie es schaffen, an etwas relativ übersichtlichen 300 Seiten Literaturapparat dran zu hängen und das sich irgendwie zusammeneiern. Das ist ja, so funktioniert ja Universität heutzutage.
Ja, und dafür
aber ich das mal eine ganz andere Frage.
Ja. Bitte.
Dafür lieben wir sie. Also, mir wurde neulich gesagt, wir warf eine Dame, die hier zu Besuch war, einen Blick in mein Bücherregal und sagte, es seien überhaupt keine Frauen vertreten. Außer, dann habe ich nachgeguckt, dass wirklich nur ein Band mit Hannah Arendt, Briefwechsel mit Heidegger vorhanden, sonst keine Frau. Und ich solle doch mal Frauen lesen. Ich habe eine Literaturliste mit sehr viel Frauen gekriegt. Was sagst du dazu? Hast du Frauen in deinem Bücherregal? Welche Frau? Also, ja.
Ja, ich habe Frauen in meinem Bücherregal, aber die wenigsten werden irgendwem bekannt sein, weil ich ja doch da auswähle. Und die Frauen, die man so kennt, gut, manche von denen sind gut. Lisa Eckhardt kennt man ja auch. Aber wer kennt zum Beispiel Barbara Weigand?
Wahrscheinlich niemand, aber noch um das Beauvoir, oder das wird man bei dir wahrscheinlich nicht finden, ne?
Nee. Also das ist, nee.
So das ist, geht zu weit, ja. Wen kennt man nicht, Barbara?
Ja, die Offenbarungen an Barbara Weigand habe ich gelesen, nicht ohne Gewinn, wie ich zugeben muss. Das ist Barbara also Weigand, wer da
Ahnung. Ist das?
Also grob gesagt auch so eine Prophetin, Wahrsagerin oder
Hildegard
von
Däniken.
Nein, von Däniken habe ich kein Buch. Ich weiß schon, dass
Däniken. Ich meine Wahrsager sehr.
Na, ist er auch nicht. Er ist ein netter auch Selbstverkäufer, ja. Däniken erinnert mich sehr an Trump, in dem wie er ist. Und ich habe sogar das Sucht, Ägypten ging so weit, ich habe sogar ein halbstündiges oder dreiviertelstündiges Interview mit Erich von Dänikens Frau mir angesehen, wo man wieder die Erfahrung machen konnte, dass Leute ab einer gewissen Anzahl von Ehejahren nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Die Elisabeth von Däniken sieht genauso aus wie er. Und ich fand auch den Interviewer sehr krass, der dann ganz offen gefragt hat, naja, ich meine, was sagen Sie dazu, dass Erich von Däniken seit 50 Jahren mit seinen immer gleichen Vorträgen um die Welt tourt und da sich wahrscheinlich schön auslebt? Und dann sagte ich, ja, mein Gott, man gewöhnt sich dran, ja. Und das Geile ist, der hat immer nur seit 50 Jahren immer dasselbe blaue Sakko, ja. Und da fragt der Interviewer ganz im Geist, hat er wirklich nur dieses blaue Sakko? Und sagt die Frau, nein, nein, für Beerdigungen zum Beispiel, da hat er ein dunkelblaues. Also der Typ ist wirklich cool und sehr, sehr Trump-ähnlich, wie gesagt. Also Fanny zu Revenklo habe ich hier, ja.
Noch kurz, also lieber Anbruchleser, ihr könnt euch demnächst auf Exklusiv-Interview zwischen Jonas Maron und Erich von Däniken schon mal freuen, wenn ich das hier richtig verstehe. Und die ganze Krise noch länger anhält, Jonas. Was? Hast du schon Briefkontakt zu ihm aufgenommen?
Viele Satzteile von dir nicht mitbekomme, wenn ich was Wichtiges vergessen haben
ja,
sollte und
du das erst. Ja, das ist bei dir leider ähnlich, aber in der Aufnahme ist es hinterher drin. Ich fragte nur, also man kann sich freuen auf ein Exklusivinterview zwischen dir und Erich. Zeitnah auf Anruf.
Meinst du, ja?
Weiß ich nicht, frage ich dich. Hast du ihm schon einen Brief geschrieben?
Nee, an den ist schwierig ranzukommen, weil ich meine, was der Lesch über den Däniken sagt, ist fast noch uninteressanter als das, was Aßmann über Däniken sagen würde. Mit einem hat Lesch doch recht, und zwar, dass der Däniken und auch Trump und alle ähnlichen Leute im Sternzeichen Pecunia geboren sind. Also der Däniken, der will halt schon auch irgendwie da Kasse machen, ja. Und der ist da nicht so sehr interessiert an den Dingen selbst. Das muss man schon auch zugeben.
Ja. Man muss auch zugeben, dass Harald Lesch früher in der Schule jemand gewesen ist, der von dir gehänselt wurde, nehme ich an. Also wäre er jemand gewesen? Ja, auf jeden Fall. Harald Lesch. Der sieht doch sehr so aus, als hättest du dich über ihn lustig gemacht, schon in der Grundschule. Oder holst du dich jetzt als Freund von Harald Lesch?
Nee, das nicht, aber also ist es nicht so schlimm wie viele andere, die man da zu sehen bekommt, oder?
Ah, ich finde den schon sehr uninteressant.
Das ja, ist klar. Schon mal
sehr schlimm und langweilig auch noch.
Ja. Und das schon, aber das auf wen trifft das bitte nicht zu? Ja. Ich finde, da darf der Ekel noch nicht beginnen. Man muss sich ja auch noch irgendwie ein bisschen die Menschenfreundlichkeit bewahren. Nein, okay. Da gibt es Schlimmere als Harald Lesch, ja.
Zum Beispiel?
Ja, aber Frauen. Achso, Schlimmere als Harald Lesch im Fernsehen. Sophie Passmann, ganz klar, ja. Es ist auch für mich kein Wunder, nutzt, um auf irgendwelche Züge gegen Lisa Eckert aufzuspringen, weil guck dir mal an, was Lisa Eckert kann.
Hat Sophie Passmann das gemacht? Ja, weil du bist ja die ganzen Abend
schon. Ja, aber
was ist da passiert? Was hast du gelesen?
Aber schon vor vielen Monaten hat sie es gemacht, ja. Sie sei irgendwie schmunzelreaktionär und so. Naja, in der jüdischen Allgemeinen, diesem linken Pendant zur jüdischen Rundschau, wo mich eher interessieren würde, was die jüdische Rundschau das sagt, wurde ja etwas gemacht, worauf die ganze Meute lang schon gewartet hat. Und zwar Lisa Eckert wurde mal so ein bisschen angegriffen, ja. Nicht fundiert, es hatte ungefähr wie ein Freund von uns intern geschrieben hat über was anderes, hatte ungefähr die quantitative Fülle eines publizistischen Retweets, was da gemacht wurde, wurde einfach nur, sie wurde zitiert und es wurde gesagt, das ist böse und das geht doch nicht, ja. Ich habe mich gefragt, passiert das und wenn ja, wann, weil, dass man es hätte machen können, ist klar. Aber sie ist eine Frau und sie ist Österreicherin, Lisa Eckert, deswegen ist sie geschützt, zumindest geschützter als andere. Und sie ist natürlich sehr gut und jung und hat noch was vor sich. Das heißt, ich habe mich gefragt, macht das wirklich jemand? Weil das ist nicht ganz ohne Risiko. Wurde gemacht. Und es ist eben die Frage, wer springt drauf auf? Wer sagt, Lisa Eckert ist ableistisch und antisemitisch und sexistisch und rassistisch und gehört weg? Ja?
Und rollt es sich auf, dieser Shitstorm, oder geht es noch?
Naja, es springt erstmal. Na, ich bringe erstmal die auf, von denen es eh klar war, ja, Böhmermann und so weiter und Sophie Passmann. Und vor allem sollte man eben im Hinterkopf behalten, ja, einerseits inhaltlich, ja, wenn man da was gegen sie hat, andererseits Lisa Eckert kann halt diese ganzen Sachen und sieht einigermaßen gut aus, auch wenn ich eine andere Haltung zu habe als du.
Ja, das habe ich dir schon mal erklärt, woran das
liegen kann. Klar, ja, genau. Aber dass Lisa Eckert auch für dich besser aussieht als Sophie Passmann, ist gebongt, oder?
Das ist gebongt, weil wenn ich Sophie Passmann sehen will, gehe ich hier in eine Unibibliothek. Da sieht jede zweite so aus.
Sehr gut, da ist meine ganze Menschenfeindlichkeit von Beginn ist hier wettgemacht durch dich, ja.
Meinst du?
Natürlich, ja. Ich hoffe für dich, dass du nie wieder, oder was heißt nie wieder, du warst wahrscheinlich noch nie in der Uni-Bibliothek, oder?
Eine Handvoll Mal doch, ja.
Okay, ja.
Aber gut. Was soll man da groß?
Eben. Da steht ja eh nur Aßmann und zu wenig Däniken, von daher braucht kein Mensch.
Genau, aber noch bekannte Frauen, lass uns doch mal ein bisschen Papa bekannte Frauen, die wir gut finden, nochmal loben, dass wir auch nicht sagen, ja, ihr immer nur mit euren Männern. Möchtest du noch eine Frau nennen, ja?
Ja gut, DSB ist bekannt, auch Anne-Sophie Mutter finde ich sehr gut, Alma Deutscher hat meine unumschränkte Bewunderung.
Ich wollte eher so auf Figuren hinaus wie Charlotte Roach. Was sagst du dazu?
Ach so, ja, die nervt halt. Und vor allem für so Frauen ist es natürlich sehr schwierig, wenn sie irgendwann, das würde ich nie sagen, so ein Wort, das ist so ein Wort, was sie selber verwenden, ja, wenn die irgendwann unfickbar werden. Ja, also für
so. Wieso wird sie, Zitat, unfickbar?
Naja, weil so Frauen auch älter werden, ja, und Charlotte Roach altert jetzt nicht so sehr gut, ne, um das mal offen zu sagen. Und es auch ähnliche Frauen, so eine Frau wie Katrin Bauerfeind oder andere, bei denen weißt du ganz genau, die sind aus verschiedenen Gründen in die Stellung gekommen, aber Talent zählt nicht dazu, ja.
Und bei Charlotte Roach auch, obwohl ich früher, mal ganz, ganz früher, ich weiß nicht, woher kenne ich die noch, als man so jung war, bei MTV, glaube ich, kann das sein, wo die noch so... Ja, da war das noch ganz okay, fand ich, im Vergleich zu das, was man jetzt kennt, fand ich.
Ja, das kann man dir nachsehen, weil du bist ja eh auch so ein bisschen dann, du hast ja eine Ader für dieses heutige Popmäßige, ne? Da gehört sie ja schon dazu, ja.
Hast du mich manchmal deswegen?
Nein, ich hasse dich
nicht deswegen. Verachtest du alle, die eine Ader für das haben?
Nein, überhaupt nicht. Die Welt soll bunt bleiben, auch wenn es nach mir geht. Und auch ich habe ja immer noch zu sehr eine Ader dafür aus Sicht mancher Leute, mit denen ich Umgang habe, ja, weil zumindest schaue ich es mir ja an. Ich finde es meistens nicht gut. Das passiert dir ja manchmal, dass du es sogar gut findest. Aber ja, immerhin nehme ich es ja auch zur Kenntnis und schon das ist ja für einige zu viel.
Das Problem ist halt, wenn ich das komplett meide und ausklammer, dann ende ich irgendwann wie dieser Wangenheim. Kennst du wahrscheinlich, ne? Und das möchte ich ja wirklich
niemand. Ich habe neulich auf Instagram halbnackt Holzfällen gesehen. Kennst du die Videos?
Nee, das muss ich unbedingt sehen.
Mach mal, ja. Ja, der arme Wangenheim.
Finde ich schrecklich, solche Figuren, ja. Muss ich ja, dir bitte, ganz ehrlich
bitte,
sagen.
Bitte erzähl mal was über diese Figur. Vielleicht ist sie gar nicht so bekannt.
Ja, über die Figur Wangenheim?
Ja.
Ah, da finden bestimmt einige, finden ihn toll. Und der hat so viel Fußnoten zu Spengler geschrieben und so. Ich denke mir doch, dieses ganze Auftreten wie so ein Pseudo-Großindustrieller aus der Jahrhundertwende da in seiner, was weiß ich, in seinem Plattenbau, wo er die Rollladen runter hat und da sich so peinlich inszeniert, muss ich echt sagen. Also ich weiß nicht, wie man das irgendwie gut finden kann. Und so möchte ich nicht enden. Und dann dagegen bewahre ich mich und da gucke ich lieber manchmal dann Sarah Kuttner oder Charlotte Roach.
Da bist du vollkommen am richtigen Dampfer. Vor allem manche Leute, die cool waren, so historisch, die werden dann ja runtergezogen von ihren Verehrern, weil die Verehrer an die Coolen es nicht anknüpfen konnten. Aber bei Wangenheim und Spengler ist es wieder anders, weil Spengler war von Anfang an uncool. Ne? Also Spengler hat diesen unfassbar fetten Schinken geschrieben, den keine Sau jemals wirklich gelesen hat. Da muss man zugeben, ja, da ist
viel Fleiß. Aber du hast ihn, oder?
Ich hab ihn.
Das gehört dazu.
Da ist auch viel Fleiß dahinter. Als ich noch wirklich so einen intellektuellen Anspruch hatte, habe ich ihn bewundert. Und habe gedacht, boah, sowas könnte ich ja niemals und der hat ja viel mehr gelesen, als ich jemals lesen werde. Mittlerweile weiß ich, das
spielt überhaupt gar keine Rolle.
Das ist ein intellektueller Erntehelfer, ja. Also auch, wie gesagt, auch ein Erntehelfer arbeitet den ganzen Tag, ja, aber die Frage ist immer, zu welchem Zwecke und zu welchem Ende.
Irgendwas wollte ich, genau. Ich habe. Ja, bitte. Erstmal noch Edward Spengler. Ich wollte jetzt einen Sprung machen zu Kate Jenner.
Herr Spengler ist, bitte. Bitte, wir können uns nicht mit so komischen Leuten wie Spengler aufhalten. Bitte spring zu Jenner.
Ja. Also ich habe nämlich neulich, da habe ich mich, also Quarantäne hinterlässt ihre Spuren. Und ich habe mal gedacht, weil ich habe durch diese ganze Kardashian- und Jenner-Dynastie überhaupt nicht durchgeblickt und habe mir das mal in so einem Stammbaum wirklich angeguckt und habe mich tief informiert über die Jenner- und Kardashian-Dynastie. Und das ist alles sehr verrückt. Es ist alles sehr verrückt. Aber du kennst das wahrscheinlich alles, deswegen muss ich dir das gar nicht erzählen, oder? Und dass Kate Jenner mal ein Mann war, weißt du wahrscheinlich auch.
Natürlich, Caitlyn Jenner ist doch, sieht doch Höcke ziemlich ähnlich, ne?
Ja, das ist der Witz, ja. Es ist sehr verrückt. Und sie wurde Woman of the Year. Das fand ich noch verrückter an dieser ganzen Geschichte. Aber so ist halt die Welt. Und darüber aufregen kann man sich nicht mehr.
Ja, man sollte viel mehr, als man es gemeinhin annimmt, geben auf das, was nicht irgendwelche hochdekorierten Wissenschaftler, sondern irgendwelche Schwule aus ihrem gebrochenen Handgelenk heraus einem zu Hitler und den Nazis und so sagen. Ja, mir hat mal ein Schwuler in München gesagt,
Ich habe dich gerade nicht verstanden, du musst nochmal sagen.
Okay, mir hat mal so ein Schwuler in München gesagt, in meiner Studienzeit da, das ganze Dritte Reich, wie es aufgebaut war, vom System her war, das war ein Musical und Hitler war die Diva. Und das Interessante ist ja, wenn du Höcke siehst, wie der sich bewegt, wie der redet, wie der guckt, so ganz männlich ist das nicht. Ne?
Meinst du, Höcke ist schwul?
Nö, meine ich nicht, aber der ist sicherlich... Der ist sicherlich nicht so ein Holzfällerartiger, da ist schon was Diva-haftes da, ja. Mhm.
Tillmann Krause hat mal in der Welt die Frage gestellt, warum Heteros nicht auf Musicals stehen. Fand ich sehr interessant, die Frage. Ich konnte leider nicht zu Ende lesen, weil er dahinter der Bezahlschranke war.
Von Tillmann Krause?
Ja, genau.
Sehr interessant.
Sehr interessant, aber es trifft auf mich zu. Ich musste ganz ehrlich sagen, ich hasse Musicals.
Hast du denn welche?
Nee, natürlich nicht, aber irgendwie diese Kombination aus Gesang und Schauspiel und so, das fand ich schon immer. Und wenn ich Musical höre, denke ich an König der Löwen und so. Das ist irgendwie.
Ja, okay, da ist leider auch kein guter Song dabei, ja. Aber es gibt natürlich so Cats oder Phantom der Oper, da sind schon gute Sachen dabei. Aber auch das magst du nicht, oder?
Nee, das ist einfach nichts für mich. Ich weiß es auch nicht. Müsste ich nochmal Tillmann zu Hause fragen.
Das ist auch schon die Art des Redens, ja. Ein Musical-Sänger. Zu singen, wie Drefer man spricht, ja. Also so, als ob man permanent so wie die Heilige, wie heißt denn diese Heilige, die von irgendeinem Engel genommen wird da in Rom mit dem, gibt's doch dieses Relief da von Bernini, die Verzückung der heiligen Theresa, ja, wo die so über diesen brennenden langen Speer des Engels schreibt und so, ja, der in sie eingedrungen ist und so. Und genauso singt Musical-Darsteller, genauso spricht Drefermann. Und das gefällt dir wahrscheinlich nicht, weil du nicht von Speeren beeinträchtigt werden willst.
Wahrscheinlich, ja. Aber über diese ganze Amerika-Geschichte irgendwas und wie gesagt, habe ich ja schon dreimal erzählt.
Verzückung der heiligen Elisabeth oder Theresa. Die heißen alle immer Elisabeth oder Theresa. Ja, das ist auch, finde ich, auch irgendwie Diskriminierung, dass keine von diesen Heiligen oder Seherinnen oder Prophetinnen mal Mandy oder so heißt. Aber bitte mach du weiter.
Nee, ich wollte nochmal diesen Bogen zu USA schlagen. Und da ist natürlich die große Frage auch an dich, als du sagst, Late Night, das ist das, was es werden soll. Bei dir.
Ja.
Ja. Und die Frage ist, kann das überhaupt, wir haben dann ja schon viel darüber diskutiert, weil Leute wollen dann, dass man Late Night irgendwie mit einem politischen Unterton macht und so. Aber kann das, und du sagst natürlich immer ja, auf gar keinen Fall, auch zu Recht natürlich nicht. Das ist, man kann nicht das, was irgendwie aus Amerika kommt, durch diese Form gegen sich wenden. Das ist klar, aber kann sowas in Deutschland überhaupt funktionieren? Das ist halt die große Frage, ob die Leute das vielleicht nicht genauso wollen, dass man denen im Prinzip doch was über Politik und irgendwie so ein bisschen Erziehung im Unterton mitgibt und dass man nicht einfach nur rumblödelt wie Conan O'Brien oder sonst was.
Ja, mag sein, dass das deutsche Volk durch 500 Jahre Luther und Protestantismus so verblödet ist oder so deformiert, dass es mittlerweile so ist, aber das ist mir egal. Also wer so ist und nicht bereit ist, sich ändern zu lassen durch uns und durch Anbruch, der soll vergehen, das sage ich dir ganz offen. Und der wird ja auch, wenn man sich so die geschichtlichen Läufe anguckt, dann gehe ich eben in die Schweiz oder in die USA oder sonst wohin, wo man richtige Late Night zu schätzen weiß. Denn eins ist vollkommen klar, wir wollen das nicht, deswegen machen wir es auch nicht, ja. Aber sogar wenn man es wollte, es geht auch einfach nicht. Auch bei dieser Eckhart und Dieter Nuhr, du liest von den ganzen Liberalismus liest du, das ist keine Comedy, ist keine Unterhaltung, ist keine Satire, denn Satire ist immer ein Treten nach oben und vor der Hofnarr irgendwie gegen den König und so. Nein, es ist falsch, es ist wieder historisch, es ist Geschichtsklitterung. Humor war immer schon das sich arrangieren mit den Verhältnissen so, wie sie sind, nicht das Stürzen der Verhältnisse. Und wer das ernsthaft
im Zweifel ist ja im Prinzip, zieht, genau, wie du auch sagst, dass man beziehungsweise das dadurch erträgt, dass man darüber spotten darf, man macht es darüber lustig, aber gleichzeitig legitimiert man es auch dadurch.
Mhm. Ich habe mal von Marxistenseite, was aber auch von Höcke und so und ähnlichen Leuten sofort gebracht werden würde, habe ich mal so ein cooles Bildarrangement gesehen und zwar dargestellt Faschismus neben Kapitalismus. Ja? Faschismus war so dargestellt, dass ein großer dunkler Stiefel niederging auf wehrlose Leute, die zertreten wurden. Das war das eine Bild. Das nächste Bild war Kapitalismus.
Hat dir das gemalt?
Irgendwo habe ich im Netz gefunden. Von irgendwelchen Marxisten. Das andere, das nächste Bild daneben war, derselbe große dunkle Stiefel, der die Menschen zertritt, nur mit so Luftschlangen und Tröten und ähnlichem Partyzubehör. Ja, das war das dann, das galt dann als Kapitalismus. Und da sage ich, vollkommen richtig. Ja. Und wer dann aber diese Luftschlangen, das Partyzubehör nicht als die Rechtfertigung des Kapitalismus begreift, sondern nur als Verbrämung von irgendwas Bösem, dessen Weltbild ist mit unserem nicht vereinbar.
Okay. Ja, aber ich denke, dass es in Deutschland zur Schule gemacht hat, wird ja auch daran liegen, dass diese ganze Kleinkunst so von dieser linken Anti-Establishment-Haltung erobert wurde. Also wenn man Volkers Pispas und so, die da irgendwie alle lustig finden und so, das kommt ja daraus, wo das genau diese Kleinkunst so groß geworden ist.
Also lustig findet den, glaube ich, keiner. Dann findet man den nur, ja, der hat irgendwie voll den Durchblick und der traut sich was und so. Das sind eher so die Sätze, die ich höre. Volker Pispas. Ja, wer findet den denn lustig? Also sogar die Linken finden den. Der will doch gar nicht lustig sein, der will doch aufklären, oder?
Ja, aber er gilt ja so gemein oder schimpft sich ja so als Kabarettist. Ne? Das ist ja das, was man ihn nennt. So lustig die Wahrheit rüberbringen. Naja.
Ja, wer es braucht. Du hast wahrscheinlich recht, ja, dass das große Teil des deutschen Volkes, wenn heute jemand kommt und sagt, ihr werdet zertreten, aber hier haben wir eure Tröten und Luftschlangen und Torten für die Kapitalismusparty, dann sind wahrscheinlich die meisten von denen so deformiert neuronal, dass sie sagen, wir wollen aber gar nicht zertreten werden, egal ob mit Luftschlangen, ja. Und wer so denkt.
Oder wenn wir zertreten werden wollen, dann, wenn schon, dann auch ohne Luftschlangen. Dann wollen wir es wenigstens wissen.
Ja, eben, ja. Und wer so denkt, dem mache ich nicht die Tür auf.
Nein, okay. Aber du machst überhaupt nicht vielen Menschen die Tür auf. Mir bis heute nicht. Aber aktuell ist es eh schwierig.
Ja, bald irgendwann. Ist es eh irgendwann mal, klar. Gerne, ja. Auch wenn dann Georg Büchner, ja, schreibt so sehr vorwurfsvoll, das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag, sage ich. Hat er genau recht. Warum sollte sich was dran ändern, ja? Also es gibt bestimmte Leute, die buckeln ein Leben lang und richten sich ein und meinen, sie hätten damit das Recht erworben, dass es irgendwann mal anders würde. Also ich verstehe das nicht, wie man so vernagelt sein kann.
Kann ich dir auch nicht sagen. Das ist ja das, man muss leiden und so weiter. Warum eigentlich?
Ja, Augen auf bei der Berufswahl. Ja, also bitte, hast du was?
Ja, ich hab was, aber was heißt Augen auf bei der Berufswahl? Aber wir haben uns ja, also ich meine, das willst du natürlich nicht hören, aber so ein bisschen für einen Leidensweg haben wir uns ja auch schon entschieden, ne? Meint ja auch, ja, natürlich, was soll das denn sonst sein, was wir hier machen?
Also ich denke eigentlich schon, dass irgendwann mal.
Ich leide jetzt nicht aktiv, aber man hätte es schon einfacher haben können. Also sehr einfacher.
Zum Beispiel, wie hättest du es einfacher haben können?
Ja, was weiß ich, man macht halt irgendwas an der Uni und bleibt dann da und so. Ja, aber Uni macht halt irgendwas anderes. Ja, das ist die Hölle, aber.
Aber Uni ist nicht so schön. Nee, ich glaube, dieser Gedanke, dass wir es einfacher haben können und dass die Brücken dahin jetzt abgebrochen seien, diese Anmutung, oder dass du. Wir leben ja so höckerartige Leute, ja. Wenn irgendwelche meutenartige Leute jetzt sagen würden, keinen Bock, ich gehe zurück in die Gesellschaft, dann würden ja so Keibitz-Höcke-artige Leute sagen, die Gesellschaft will dich nicht, die einzige Gesellschaft, die dich will, ist unsere, also bleib lieber hier. Ja. Und
hat er dann nicht ganz Unrecht?
Würde ich sagen, er hat Unrecht und sogar wenn er Recht hätte, darf man sich von dieser Zwickmühle nicht beeindrucken lassen.
Ja, das ist ja auch das, was ich auch immer sage. Es ist ja das, oder bei diesem, was wir eben schon hatten, bei diesen Mainstream-Figuren, die kippen, man darf das nicht übersteuern, auch wenn man natürlich sagt, dieser ganze Mainstream ist schlimm. Dadurch darf man, oder dieses ganze, genau, wie man auch immer das dann bezeichnen will, dadurch darf man sich dann halt auch automatisch nicht verleiten lassen und dann in so eine extreme Anti-Haltung rutschen und sagen, es geht jetzt sowieso nur noch dieses ganz Extreme. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig, diesen Mittelweg zu halten. Und das würde ich behaupten, das schaffen wir ganz gut. Aber es ist natürlich schwierig.
Diese Gabe haben, die alle haben, die vor Extremismus gefeilt sind, und zwar, dass es im Grunde ja das meiste egal ist. Keine Gabe in dem Sinne, sondern eigentlich der Normalzustand für jeden gesunden Menschen sein sollte, aber die werden ja immer weniger, diese Leute. Die Sache ist nur, ich glaube eigentlich schon, dass die bürgerliche Gesellschaft von der wir ja sprechen, wenn wir sagen, irgendwann rücken wir in ein paar Jahren nach rechts, dann finden alle Friedrich Merz gut und Sarah Wagenknecht und Björn Höcke, die ja beide innerlich vielleicht doch koalieren wollten, finden dann wieder alle doof. Ja, gut, Sarah Wagenknecht finden alle gut aus anderen Gründen, ja, aber inhaltlich weiß jeder, kann man vergessen. Und das wird auch in 5 Jahren nicht anders sein, denke ich.
Mhm. Was heißt das für uns? Nichts, oder? Und das ist ja das Gute eigentlich.
Nein. Für uns heißt es, dass so Brücken zum Beispiel zur Welt oder zur NZZ, dass die gar nicht so abgebrochen sind. Also für so höckeartige Leute, die uns das sagen oder suggerieren, die seien auch für uns abgebrochen. Für die mag das so scheinen oder die hoffen, dass es so ist, ja. Es ist aber de facto, glaube ich, nicht so. Mhm. Also Adam, wenn er einen Text hat heute und der gibt dir, finden wahrscheinlich auch einige Leute, die mir schreiben, Adam, peinlich. Aber offen gesagt, für die Welt zu schreiben, finde ich weniger peinlich, als sich vor einen 1000-jährigen Baum zu stellen und zu sagen, hier relativiert sich alles.
Das hat er wirklich gemacht? Ich dachte, das wäre so ein mal, von dir geschaffenes mal, Meme.
Nee, guck doch auf Insta. Der Höcke ist ein wandelndes Meme.
Ach so, hat Höcke Instagram?
Ja, leider.
Das wird ja immer verrückter. Das werde ich mir gleich erstmal angucken. Ach du Scheiße.
In der Überzahl sind dir das alles nicht so ernst nehmen.
Na gut. Oh je, das...
Dann schreibt man der rechte Kotflügel, was ja auch sachlich stimmt. Mhm. Denn es ist der rechte Kotflügel, der da neben ihm bei diesem Gestell zu sehen ist.
Jonas, das kann aber auch nicht alles gewesen sein heute. Nur schlechte Nachrichten, nur Pessimismus. Ich hatte mir da ein bisschen mehr erhofft, um ehrlich zu sein.
Ich eigentlich auch.
Du hattest neulich eine gute Laune und hast gesagt, hier, guck mal, alles toll und schön. Und jetzt stehen wir hier.
Ja. Wieder. Man muss einfach ganz offen sagen, egal wer jetzt was kommentiert oder wer das wie sehr disliked, es wurde geschafft, sofern man diesen schönen Begriff geschafft darauf verwenden will, von gewissen Leuten, eine Partei, so eine Partei ist eine Interessengemeinschaft, die irgendwas will und so, es wurde geschafft, eine normale Partei zu einer sektiererischen Kampfgemeinschaft hinzuentwickeln. Und dass die keine Zukunft hat, ist eh klar. Von daher muss man froh sein, wenn man dann nicht mit dem Herzen dabei ist, was wir eh nie waren. Das ist nicht lustig, auch nicht schön, aber das ist auch eine Realität, die man mal im Podcast ansprechen darf.
Ja, klar, aber ich glaube, nächstes Mal muss es wieder ein bisschen fröhlicher werden. Da hatte ich mich eigentlich drauf gefreut.
Ich auch.
Ein bisschen mehr aber wirklich, Entertainment. Das ja. Nein, heute
hätte ich gedacht, dass
es fröhlicher wird. Dafür ist es auch schon zu spät.
Wie lange haben wir denn jetzt schon? Haben wir schon?
Ja, wir sind fast durch, ja.
Und jetzt nochmal einen Neuanfang, ganz von vorne, bist du auch dagegen, ne?
Nein, auf gar keinen Fall.
Gut.
Willst du neu anfangen? Quatsch. Warum denn?
Theoretisch, ja.
Es ist schon alles sehr ernst.
Ja. Das ist gut.
Leider. Ja. Jonas, du hast mit sehr viel abgerechnet und dafür ist dieser Podcast ja auch da. Diesen Raum haben wir uns ja auch dafür geschaffen, das darfst du ruhig. Aber nächstes Mal wird's lustiger. Und vielleicht mal irgendwann wieder mit Bild. In einer anderen Form vielleicht. Dann wird's richtig lustig. Für uns zumindest,
ja. Von diesen paar Late-Night-Optionen, die wir haben, haben wir uns heute mindestens eine weggeschossen. Aber das war ja auch Sinn der Sache. Dann machen wir da.
In dem Podcast meinst du? Ja, gut, dann können wir ihn ja nicht. Ja, sicherlich, ja.
Denk ich schon, oder? Ganz offen bin auch froh, dass wir es weggeschossen haben, weil was hätte denn daraus werden sollen, ganz offen gesagt?
Ja, es sind dann halt natürlich doch die materiellen Dinge, die uns da hätten überzeugen können. So ehrlich bin ich. Aber es auf Dauer wäre das nicht. Nee. Also, das hätte man nicht, glaube ich, auch mit ruhigem Gewissen hätte das auch einfach nicht gepasst. Und das wissen die ja genauso wie wir.
Eben.
Man hätte das zwar auf Krampf irgendwie zusammenkitten können, aber ich glaube da. Aber wir sollten das doch machen. Du hast mich zwar von Anfang an, aber das war deine Idee und du hast gesagt, ja, Late Night war für dich irgendwie klar, machen wir zu zweit. Und ich dachte erst, was soll ich da? Mittlerweile habe ich doch schon Lust daran bekommen, das zumindest mal auszuprobieren.
Na, wir haben ja Gott sei Dank auch andere Late Night Optionen, auch diese eine Option, die da uns sehr schöne Türen öffnet in Lager, wo wir eigentlich herkommen und hinwollen. Von daher ist es gar nicht so schrecklich. Und was man da auch sagen muss, zusammenkitten und so, das geht ja mit diesen Leuten, die wir meinen, nicht. Ja, also immer, wenn ein Höcke sagt, wir müssen es alle zusammenhalten, der liberale Flügel und wir und alle möglichen, es läuft immer darauf hinaus, dass am Ende das Ganze aussieht, wie das von Anfang an von ihm schon gedacht war und hätte aussehen sollen. Es wird.
Das sind ja, wenn wir schon dabei sind, das sind ja auch genau diese Begriffe, so wie die da geschaffen wurden, Mosaikrechte. Die sind ja genau so, die verschleiern ja genau das, zu sagen, okay, wir integrieren alle, aber im Endeffekt sind alle, die nicht auf deren Linie sind, sind raus.
Und, ja, und nochmal so ein Begriff zu Mosaikrechte, Rechte Konservativer. Die Mosaikrechte schicken sich ja zu definieren, vor allem die an, die ansonsten von rechts eigentlich nichts wissen wollen. Ja, also der größte Definitionshoheitsbeansprucher für Mosaikrechte ist ja jemand, an dem im Grunde alles links ist. Ja, und natürlich kann man sagen, David Berger gehört nicht zu Mosaikrechten. Natürlich ist das so, ja, aber ungefähr so wenig gehört David Berger dazu, wie diejenigen, die selbst von der Mosaikrechten sprechen. Und dann, was jetzt sehr schön ist, von wegen konservativ, es gibt da gewisse Leute, Verlage und so weiter, die sind, wenn sie ein Buch einer netten, harmlosen Oma verkaufen wollen, sind die konservativ. Und wenn sie gerade irgendwelche jungen, coolen Leute mit frischen Seiten und strengen Scheiteln ansprechen wollen, dann sind die auf einmal, dann sagen die mal konservativen Beschimpfungen, kleine Hartlage ist cool und Elsässer ist cool und wir sind alle nationalrevolutionär und Konservative sind doof. Ja? Genau, aber werfen dann irgendwelchen anderen Leuten Mimikry vor. Auch sehr witzig.
So, liebe Zuhörer, das war das Schlusswort von Jonas zu unserer mittlerweile 20. Podcast-Folge, wo sich wahrscheinlich viele gedacht haben, das wird heute ein richtiger Spaß. Es wurde eine große Abrechnung, aber ist auch gut, ist auch eine innere Reinigung. Und dann können wir mit der 21 mit unserem inneren nächsten Jahrzehnt weitermachen. Oder?
Vielen Dank dafür. Ich hätte noch so viel zu sagen gehabt, auch zu
Elsässer. Ich weiß, aber ich denke, aber es reicht jetzt.
So. Wir lassen es mal. Es reicht wirklich. Sogar uns, ja.